Matthäus 4,17, da sagte Jesus, als er zu predigen begann, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also tut Buße in dem Sinn, denkt um. Jetzt bricht eine ganz andere, eine neue Zeit an. Ein neues Zeitalter geht jetzt los. Nicht tut Buße, ja, weil ihr so schlimme Sünder seid, sondern tut Buße, denkt um. Jetzt wird was ganz was anderes gemacht. Es geht schon los, hat er damit gesagt. Jetzt ist es soweit. Und dann hat er dieses Reich Gottes auch demonstriert, wie das ist mit dem Reich Gottes, diese neue Zeit. Und hat Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Wunder gewirkt und so weiter. Und hat praktisch hat er gesagt, schaut her, so ist das Reich Gottes. Es ist voller Liebe, es ist voller Erbarmen, Kraft und Herrlichkeit. Und deshalb hat er in seinem Mustergebet gesagt, wir sollen beten, wie im Himmel, so auf Erden. Alles ist Gottes Wille. Und im Himmel, da gibt es keine Krankheiten und keine Dämonen und keine irgendwelche Probleme. Da ist es beseitigt. Und so ist es das Himmelreich, so ist das Reich Gottes. Und Jesus hat es auf der Erde demonstriert, in Kraft und in Herrlichkeit. Er hat es gepredigt und er hat es demonstriert. Diese zwei Beine gehören zusammen. Das steht zum Beispiel im Lukas 9,11. Als die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund. Oder in Matthäus 12,28, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist eine ganz interessante Sache. Also er sagt, ich treibe Dämonen aus durch die Kraft des Geistes Gottes, durch den Heiligen Geist. Und so seht ihr, dass das Reich Gottes da ist. Und auch der Paulus hat das Reich Gottes gepredigt. Also das war nicht bloß Jesus, auch dann die Apostel. Apostelgeschichte 28,31 heißt es hier. Paulus predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen. Mit aller Freimütigkeit ungehindert. Also er war richtig freimütig, ungehindert. Keiner hat ihm widersprochen. Es war eine gute Zeit für den Paulus. Er hat auch viele Widerstände schon erlebt, aber der Herr hat ihm dann auch Ruhe verschafft und Raum gegeben, um das Reich Gottes zu predigen und zu lehren, dass die anderen Leute das auch verstehen. Und wenn wir Christen das auch wollen, dann müssen wir dieses Thema vom Reich Gottes einfach wieder mal ein bisschen beleuchten, was uns die Schrift da mitteilt, wie die Jünger und Jesus selber das gehandhabt haben. Weil das Reich Gottes hat sich ja nicht verändert, das ist immer das Gleiche. Das ist bloß dummerweise haben sich die Menschen verändert. Die ganze Christenheit hat sich verdrehen lassen und das muss immer wieder von der Bibel her zurechtgerückt werden. Jesus sagte zum Nikodemus in Johannes 3,3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also für einen nicht wiedergeborenen Menschen ist es unmöglich, das Reich Gottes zu sehen oder zu erleben oder vielleicht auch sogar zu genießen, das geht nicht. Er hat kein Recht dazu, keinen Zugangscode. Er gehört auch gar nicht dazu. Ein nicht wiedergeborener Mensch gehört nicht zu Gottes Familie, zur Gemeinschaft der Heiligen und auch nicht zum Reich Gottes. Er ist praktisch gesagt kein Himmelsbürger und darum besitzt er auch die Bürgerrechte nicht. Und da gibt es nur diesen einen Ausweg, er muss von Neuem geboren werden. Darum hat der Nikodemus diese Aussage von Jesus bekommen. Die Wiedergeburt ist die Lösung. Das heißt, die Wiederlebendigmachung des menschlichen Geistes, diesen Reset, diesen Neustart, der gibt dem Menschen, dem Christen, die Möglichkeit, das Reich Gottes zu sehen, zu erleben und seine Herrlichkeiten auch zu genießen. So kann man das im Umkehrschluss anschauen und da schaut die Sache besser aus. Wer von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Das müssen wir wissen, wenn wir von Neuem geboren sind, damit wir uns nicht so verhalten, als wären wir nicht von Neuem geboren. Wir gehören zu Gottes Reich, zu seiner Familie, zur Gemeinschaft der Heiligen, zur Gemeinschaft des Geistes. Wir sind Himmelsbürger und darum besitzen wir auch die Bürgerrechte des Himmels, die Rechte der geistlichen Welt und die sollen wir kennen und sich für uns zunutze machen. Die anderen Leute, die Jesus beobachtet haben, die sahen die Auswirkungen des Reich Gottes und der Kräfte des Reiches, wenn die Lahmen gingen, die Blinden sehend wurden und so weiter. Aber da soll man nicht dabei bleiben, dass man das nachlesen können, jetzt mir, was vor 2000 Jahren irgendwo passiert ist, sondern wir sollen diese Kräfte des Reiches Gottes für uns wirksam machen. Und das müssen wir uns auf die Fahne schreiben, damit auch heutzutage wieder die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Krebskranken geheilt werden, die Lahmen, die MS-Kranken zum Beispiel, weil ich vorher gerade was gesehen habe am Fernsehen, vom Rollstuhl aufstehen, völlig geheilt. Das ist doch eine Motivation, oder? Eine Motivation, die Kräfte des Himmelreiches für uns nutzbar zu machen. Und Grundaussage ist, wir sind wiedergeboren und dann ist es auch für uns möglich. Das müssen wir mal ganz voran hinstellen. Es ist nicht unmöglich, es ist möglich, weil wir von Neuem geboren sind. So können wir das Reich Gottes sehen. Und Jesus hat einfach mal nicht gelogen. Aber das Reich Gottes muss man erst einmal verstehen, weil es ist nicht wie ein irdisches Königreich, das irgendwie entsteht, denn dass sie Verhandlungen führten, Verträge ausarbeiteten oder Kriege geführt haben, wie heute die weltlichen Staaten oder Königreiche so entstanden sind oder auch wieder zunichte gemacht wurden. Das Reich Gottes ist was ganz anderes. Das kann man so nicht ganz vergleichen. Und es ist, weil es ein geistliches Reich ist, ist es bereits hier. Es ist mitten unter uns, hat Jesus gesagt. Es ist mitten unter uns. Jesus sagte, es ist ganz deutlich in Lukas 17, 20 und 21. Und wir müssen das verstehen, dass es bereits da ist. Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hallo, hat er damals schon gesagt und es ist nicht wieder weggegangen. Es ist mitten unter euch. Eine andere Übersetzung hat einmal so geschrieben, es ist in euch. In euch. Ja, weil der Geist Gottes in uns ist. Das hat einen Zusammenhang. Die Juden waren einfach wieder mal auf dem Holzweg. Ja, sie haben total falsche Vorstellungen vom Reich Gottes und von Gottes Plänen mit Israel. Sie meinten, ja, es wird wieder ungefähr so wie unter der Zeit von König David. Ja, wenn man die Schriften kennt, könnte man es auch so meinen, wenn man es fleischlich beurteilt. Aber der Herr hat einfach ein geistliches Reich gemeint. Und Jesus hat den Thron Davids eingenommen in seinem Reich. Und nicht in so einem Staat Israel, wie man heutzutage das immer alles so propagiert. Paulus sagte auch, dass das Reich Gottes in erster Linie nichts mit den natürlichen Dingen dieser Welt zu tun hat. Ja, das muss man auch verstehen. Weil es hat nichts zu tun, sagt er in Römer 14, 17, mit Essen und Trinken und so Sachen. Kleidung oder Geld. Nein, es geht um Gerechtigkeit, um Friede und Freude, gewirkt durch den Heiligen Geist. Wortwörtlich, Römer 14, 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also sehen wir, es geht nicht ums Essen und ums Trinken. Er bezieht sich vielleicht sogar auch ein bisschen das, was man darf man essen, was darf man nicht essen, was darf man trinken oder wann und wo, wie es im Gesetz so alles vorgeschrieben war. Da spielt es schon mit rein. Es geht nicht im Reich Gottes um die Worte des Gesetzes von Mose, um die ganzen Satzungen, Vorschriften, Gebote, guten Werken. Geht auch nicht um Philosophieren, wie die Griechen waren damals sehr philosophisch unterwegs. Es geht nicht um Wissenschaft und weltliche Erkenntnisse, sondern es geht um das Übernatürliche, also über dem Natürlichen. Ja, die Dinge des Natürlichen ist Essen und Trinken, Kleidung und Nahrung, menschliches Tun, das sind natürliche Dinge. Aber das Reich Gottes ist übernatürlich und es geht auch um übernatürliche Dinge. Das Reich Gottes besteht aus der Kraft Gottes, sagt auch uns die Schrift in 1. Korinther 4, 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Das müssen wir Christen wissen. Ja, viele laufen rum und sagen, wir müssen Reich Gottes bauen. Aber das steht nicht in der Bibel. Ich habe es eh schon oft gesagt, es muss nicht gebaut werden, Hier schreibt der Paulus klipp und klar, schwarz auf weiß, das Reich Gottes besteht. Ja, nicht in Worten und nicht in Gesetzen, sondern es besteht in Kraft. Und das kannst du nicht bauen. Das kann gepredigt werden. Die Dinge des Reiches Gottes können gelehrt werden. Das kann demonstriert werden mit dieser Kraft. Aber man braucht es nicht bauen. Das ist fix und fertig. Jesus ist der König in diesem Reich und er ist nicht auf der Baustelle zu Hause. Es hat Bestand, es ist vollkommen. Okay, wir müssen Gemeinde bauen, sowas steht in der Bibel. Aber nicht Reich Gottes. Das Reich Gottes muss demonstriert werden. Das müssen die Christen verstehen. Ja, und wir Christen sind nämlich die, die es demonstrieren sollen. Ja, die meisten Christen warten, bis der Herr irgendwann vielleicht mal was tut. Aber er hat uns den Geist gegeben, er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht, wiedergeboren, damit wir das Reich Gottes erleben können, demonstrieren können, verkünden können, mit Kraft und Herrlichkeit. Das müssen wir immer noch mehr uns zu Gemüte führen, damit unser Glaube auch in diese Richtung gezogen wird. Weil dieses Glaube ist einfach immer notwendig, um die Dinge dann zu praktizieren. Das Alte Testament oder eben Mose, sagt Jesus, geht bis zu Johannes dem Täufer. Das Alte Testament, also Mose, geht bis zu Johannes dem Täufer und ab dann geht es um das Reich Gottes. Das ist gerade zu der Zeit, als das war, von Johannes zu Jesus. Der Johannes sagt ja, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Also der Johannes, seine Zeit ist jetzt abgelaufen, jetzt kommt der wahre Messias, jetzt kommt Jesus. Der Johannes war der, der ihm den Weg gebahnt hat, heißt es in der Schrift. Und dann kommt Jesus mit der Botschaft vom Reich Gottes und nicht nur mit der Botschaft, sondern mit der Kraft des Reiches Gottes. Es ist damals gerade im Begriff gewesen, sich zu offenbaren. Der Beweis ist Lukas 16, 16. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Also eine gute Botschaft vom Reich Gottes wird ab da verkündigt. Und eine interessante Aussage ist, da noch dran hängt, jeder dringt mit Gewalt hinein. Was heißt jetzt das wieder? Man muss seine ganze Kraft einsetzen, aufwenden, um hineinzudringen, um es unbedingt haben zu wollen, die Herrlichkeit zu erleben. Alles dran setzen, wie bei dem Gleichnis vom Schatz im Acker. Er hat alles verkauft, bloß dass er diesen Schatz, diesen Acker kaufen konnte, um den Schatz zu haben. So wertvoll soll uns das Reich Gottes sein. Das Reich Gottes ist nicht eine Sache für irgendwann nebenher einmal, in der Freizeitbeschäftigung oder als Hobby, sondern es soll einfach die Nummer eins sein im Leben eines Christen. Weil Jesus der Herr dieses Reiches ist, der König dieses Reiches. Ich kann es niemandem aufdrücken, aber das muss jeder dann selber entscheiden, wie er das macht, wie viel Zeit er aufwendet, wie er sich informiert und wie wichtig das eben die Sache ist mit Jesus und dem Reich Gottes. Aber ich kann es bloß sagen, also er sagt, mit Gewalt dringt man hinein. Unbedingt. Leider konnte sich der Plan Gottes, dass die volle Offenbarung seines Reiches vonstatten geht, schon damals nicht irgendwie so gut durchsetzen. Die Urgemeinde war super, da ging alles ab, aber dann nach und nach hat sich die Gemeinde verführen lassen. Da hat der Feind, der Lügner, gewaltig zugeschlagen. Der Paulus sagt, grausame Wölfe, oder Wölfe im Schafspelz vielleicht, sind in die Gemeinden eingedrungen und haben sie mit ihren Listen verführt. Und das ist nicht gut. Ja, der Feind ist halt einfach listig. Das ist leider so. Aber das muss sich ja wieder ändern. Der Paulus schreibt einmal in der Apostelgeschichte, ich weiß jetzt gar nicht, an welche Gemeinde, das steht jetzt bei mir nicht da, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also er hat ihnen alles, was er wusste, den kompletten Ratschluss zum Thema Reich Gottes und Glauben verkündigt. Und dann schreibt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines Sohnes. Und jetzt kommt der Satz, wo er hier warnt. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Also Paulus wusste, dass er in diese Gemeinde nicht mehr hinkommt und er hat ihnen alles gesagt und er warnt halt jetzt einfach die Ältesten oder die Aufseher, dass sie diese Herde hüten sollen, weil Gott hat sich diese Herde erworben, erkauft durch das Blut seines eigenen Sohnes, so ein teurer Kauf. Und er weiß, dass grausame Wölfe hereinkommen, wahrscheinlich eben wieder Gesetzesprediger oder anderes Zeug, die Christen wieder von der Wahrheit des Evangeliums abziehen wollen. Und auch aus der eigenen Mitte, aus der Gemeinde selber, sagt er, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, ja, die das verwässern oder verdrehen oder was weiß ich, was die alles da dann reingebracht haben. Und deshalb sagt er, wacht, wacht. Und dann befehlt er die Leute Gott an und dem Wort seiner Gnade. Also dem Evangelium der Gnade befehlt er die Gemeinde dort an, weil er weiß, das Evangelium der Gnade ist die einzige wirksame Methode, die Gemeinde auf Kurs zu halten. Er sagt hier, das Wort der Gnade hat die Kraft aufzuerbauen, also vielleicht steckt da mit drin, zurechtzurücken, zu bewahren, zu ermutigen und sie hat die Kraft, das Erbe auszuteilen, den Segen Abrahams auszuteilen. Ja, die Gemeinde, die Gläubigen sollen nämlich Erben sein des Segens. Den Christen soll es nicht schlecht gehen, der Herr möchte, dass es ihnen gut geht, dass sie in seinen Segnungen leben können. Und eben weil wir jetzt 2000 Jahre später in derselben Position wegen so stecken wie die, wir haben wiedergeboren, aber der Feind hat in die Christenheit viel Krampf und Lügen und Zeug hineingeschleust, deshalb müssen wir uns wieder ganz gezielt dem Evangelium, dem Wort seiner Gnade zuwenden. Und nicht wieder irgendwas anderes und Alttestament und Mose und Gebote und Gesetze und einfach was nachmachen, was die anderen dann. Es ist einfach nicht richtig, wenn es nicht schriftgemäß ist, wenn es nicht das Wort seiner Gnade ist. Weil wir wollen ja auch die Herrlichkeiten des Reiches Gottes erleben. Und das sollen wir auch, weil wir eben von Neuem geboren wurden. Also bleiben wir wachsam, bleiben beim Wort der Gnade, dem Evangelium, und dann wird nach und nach die Herrlichkeit des Herrn in unserem Leben mehr und mehr offenbar. Es ist unser Recht, es ist sogar unser Recht durch die Wiedergeburt. Es ist nicht bloß möglich, sondern wir haben sogar ein Recht dazu. Als Himmelsbürger haben wir nämlich die Rechte des Himmels bekommen. Die Bürgerrechte des Reiches Gottes. Genauso wie wir auf der Erde, jetzt in unserem Fall, die Rechte eines Bundesbürgers der BRD haben. Also wir haben die Bürgerrechte der Bundesrepublik Deutschland auf Erden, aber geistlich gesehen haben wir viel was Besseres. Wir besitzen die Bürgerrechte des Himmels, des Reiches Gottes. Und dieses Wort, wir besitzen, das musst du dir merken. Du hast den Besitz dieser Bürgerrechte. Und deshalb kannst du sie auch in Anspruch nehmen. Der Paulus schreibt einmal an die Epheser, Kapitel 2, 11 bis 13. Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Also die Epheser oder auch wir vor der Wiedergeburt, wir waren ohne Christus in der Welt und wir waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Aber wir waren eigentlich Fremdlinge. Wir gehörten einfach nicht dazu. Wir hatten nicht die Verheißungen, wir hatten nicht die Bündnisse, wir hatten keine Hoffnung. Wir waren eigentlich Menschen, die irgendwann sterben und dann war es. Ohne Gott in der Welt, sagt hier der Paulus. Aber jetzt in Christus Jesus, sagt er hier, Seid ihr, die ihr einst fern wart, die ihr einst ohne das Bürgerrecht Israels wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Er gehört jetzt dazu. Wir gehören jetzt dazu zum Reich Gottes, zum Bürgerrecht Israels. Ja, es geht nämlich um dieses Israel des Geistes, die das Reich Gottes im Geist verkörpern. Ja, und es geht nicht so sehr um dieses Israel jetzt unten da am östlichen Mittelmeer, sondern es geht um viel mehr. Es geht um dieses geistliche Israel. Und da sind wir mit dabei. Da sind wir jetzt durch Jesus, durch sein Blut neu geworden. Das heißt, wir sind eingepfropft worden in diesen edlen Ölbaum, um seiner Fettigkeit, seiner Segnungen teilhaftig zu werden. Wir gehören jetzt dazu. Wir sind nicht mehr ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Wir sind nicht mehr abgeschnitten von den Segnungen Abrahams. Wir sind nämlich dessen Erben. Alle, die in Christus Jesus sind, die von Neuem geboren wurden, haben dieses Bürgerrecht Israels bereits bekommen. Philipper 3,20 sagt der Paulus, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Also ein geistliches Bürgerrecht, das wir hier haben in der BRD, ist ja nicht schlecht, zum Glück. Ja, es gibt andere Länder, da ist das Recht auch nicht ganz so recht. Aber das in den Himmeln ist ja ganz anders. Und das ist ein besseres und das gehört uns. Das besitzen wir bereits, weil wir bereits diese Himmelsbürger geworden sind durch die Wiedergeburt. Wir sind nicht mehr die Höllenbürger, möchte man schon fast sagen, sondern wir sind Himmelsbürger. Und wir haben als Gotteskinder das Recht und die Vollmacht, die geistlichen, himmlischen Kräfte und Segnungen damit zu beanspruchen. Wir besitzen dieses Recht. Wir besitzen diese Rechte. Wenn du irdisch irgendwo ein Recht beanspruchst, dann gehst du halt einfach zu einem Rechtsanwalt, der sich da auskennt mit den Rechten und so weiter. Und der pocht dann auf das Recht, das du hast. Und da wird ein Richter entscheiden, ob du richtig dran bist und wird dir das Recht zusprechen. Und so genau so können wir hintreten zu Gott, unseren höchsten Richter, und unsere himmlischen Rechte und Segnungen und Kräfte beanspruchen, weil wir sie in Christus Jesus bereits besitzen. Ja, wir haben sozusagen den Personalausweis oder den Pass des Himmelreiches. Durch das Blut Jesu haben wir den Personalausweis, den Pass als Himmelsbürger. Und dieser Ausweis gibt dir das Recht, die Kräfte des Himmels auch anzuzapfen, freizusetzen, zu benutzen für deine Sache oder auch für andere, wo du betest. Wir haben das Recht auf Gerechtigkeit, Frieden und Freude durch den Heiligen Geist, wie wir in Römer 14,17 gelesen haben. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Ja, und durch diesen Himmelspass haben wir darauf Gerechtigkeit. Und wenn du gerecht bist, dann kannst du auch Gerechtigkeit einfordern. Ja, nicht bloß, dass du gerecht bist, du kannst auch gerecht behandelt werden. Die Gerechtigkeit in Christus Jesus ist, für deine Sachen einfordern. Das steht dir zu als Bürger des Himmels, als Bürger des Himmelreiches. Und der Friede und die Freude gehört dann auch dazu, weil wenn dir Gerechtigkeit widerfährt, wenn dir der Segen zukommt, dann wird Frieden sein und dann wirst du dich darüber freuen, oder? Es geht nicht um diese Gerechtigkeit aus dem Gesetz, die sagt, hey, du hast gesündigt, du wirst jetzt zu Recht bestraft, du hast Strafe verdient, um das geht es hier gar nicht. Wir haben die vollkommene Gerechtigkeit aus Glauben. Ja, unser Glaube ist uns zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Genau wie es von Abraham steht. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und bei uns ist es genauso. Wenn wir Glauben an den Tag legen oder an den Tag gelegt haben und dabei geblieben sind, dann ist unser Glaube uns zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ohne Gesetz. Einfach aufgrund des Glaubens. Und es ist einfach die tolle Botschaft des Evangeliums, bei der wir bleiben sollen. Das ist das Evangelium der Gnade. Also weil wir Gerechtigkeit erlangt haben, wird uns auch Gerechtigkeit widerfahren, wenn wir es einfordern. Weil wir die Gerechten sind. Weil wir Jesu Gerechtigkeit bekommen haben. Nicht unsere haben wir aufgerichtet, sondern wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Und Es gab nur einen vollkommen Gerechten, einen sündlosen Menschen. Und der war Jesus. Und genau ihm seine ist uns zugerechnet. Als hätten wir sie, also wären wir die Gerechten von Geburt an, keine Sünde begangen, keinen Fehler gemacht, auch keine Sünde geerbt. Genau so stehen wir jetzt da, weil so war Jesus. Und diese Gerechtigkeit hat er uns zugesprochen. Aufgrund unseres Glaubens ist es uns zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und dann, wenn du das weißt und im Glauben feststehst, dann kannst du dann auch Frieden, nicht mehr Anklage und Verdammnis und so weiter. Und deshalb kommt auch Freude auf. Da kommt Freude auf. Du hast die Erlösung, du hast den Segen, du hast das ewige Leben, bist frei vom Gericht, du wirst nicht verurteilt, weil du vollkommen Gerechtigkeit erlangt hast. Das muss automatisch Freude erzeugen, wenn du darüber nachdenkst, oder? Also lass dir nicht wieder irgendein Joch der Gesetzlichkeit und der Verdammnis auflegen, weil das erstickt deine Freude total. Also freu dich über diese Rechtfertigung und dass dir dadurch auch Gerechtigkeit zuteil wird. In all den Lebensbereichen, wo du drinsteckst. Und der Herr hat uns auch die Kraft des Geistes gegeben, der das Reich Gottes auch ausmacht. Er hat uns den Geist gegeben, dass er Heilungen, Segnungen, Wunder und so weiter wirkt. Beweis ist Galater 3,5. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Also er schreibt hier, er hat den Geist dargereicht, damit er Wunderwerke unter uns wirkt. Nicht, weil wir Gesetz gehalten haben oder halten, sondern aufgrund unseres Glaubens. Genau das war der Grund, deshalb hat er uns den Heiligen Geist gegeben, weil wir Glaubende geworden sind. Weil wir Jesus als unseren Herrn, Retter und Erlöser geglaubt und bekannt haben. Das heißt, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und da haben wir das Heil empfangen, den Segen empfangen oder Heilung empfangen, alle guten Dinge aus der Kraft des Reiches Gottes. Und diese Dinge haben die Jünger damals gepredigt, die Apostel. Auch Paulus. Und Paulus war nicht unbedingt, sagt er selber, nicht der schlaue Redner. Ja, er war nicht irgendwie so wortgewandt scheinbar. Er schreibt in 1. Korinther 2, 4 und 5, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Also nicht überredende Worte menschlicher Weisheit und Schleue, sondern er hat das Ganze mit Kraft bewiesen, dass das Reich Gottes da ist. Und er sagt, damit der Glaube der Zuhörer nicht auf Menschenweisheit, auf menschliche Worte und Wissen beruht, sondern eben auf der Kraft Gottes. Weil sie gesehen haben, hey, da geht ja was. Hey, da geschehen Heilungen, Zeichen und Wunder, wenn der Mann vom Reich Gottes redet. Beim Petrus war es nicht anders. Er hat auch das Reich Gottes gepredigt. Und da gibt es ja die Begebenheit in Apostelgeschichte 3, ab Vers 5. Da war der Bettler, der Lahme, und er gab Acht auf Petrus und Johannes in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Und dann sagt der Petrus, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtet ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang, lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Das ist das Reich Gottes in Kraft demonstriert. Und der Petrus sagt, Gold und Silber besitze ich nicht. Also hat er momentan nicht dabei gehabt, muss ich es immer dazu sagen. Nicht, dass ihr meint, Armutstheorie oder so, Theologie. Die Apostel hatten Geld, Gold und Silber, weil es wurde gesammelt und es wurde ihnen gegeben für die Sache des Reiches. Aber hier hat er nicht Gold und Silber dabei gehabt, um dem Bettler irgendwas zu geben. Aber er hat gesagt, ich habe was anderes dabei. Ich habe die Kraft des Reiches Gottes dabei. Ich habe den Namen Jesus in der Tasche. Und er sagt, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Er hat einen Pakt, auf geht's, hoch mit dir. Und das Wunder geschah. Sofort wurden seine Füße und Knöchel stark. Dann sprang er auf. Er sprang sogar. Ja, und die ganzen Leute waren ganz verdutzt wahrscheinlich und alle haben Gott gelobt und gepriesen über dieses Wunder. Das Reich Gottes besteht in Kraft, haben wir vorher gehört. Es besteht in Kraft und er hat durch Glauben die Kraft des Reiches Gottes freigesetzt. Er hatte einfach einen überzeugten Glauben ohne Zweifel. Er kannte diese Sache. Er war eingeweiht in die ganze Sache. Und da sollen wir auch wieder ein bisschen besser eingeweiht werden in die Dinge des Reiches Gottes, in die Dinge der geistlichen Welt, der himmlischen Welt, und dass durch den Geist alles möglich ist. Aber wir sind oft so engstirnig und begrenzt, was wir meinen, dass ja gar nicht machbar ist, weil wir uns das nicht vorstellen können mit unserem kleinen Verstand und mit unseren, wo wir halt geprägt wurden, mit unseren Prägungen. Aber das Neue Testament, wenn du das liest, das ist voll mit Beispielen von Heilungen, von Wundern und übernatürlichen Machttaten. Es ist einfach übernatürlich, das Reich Gottes. Es hat mit dem Irdischen nichts zu tun. Aber wir müssen wissen, es ist da. Ja, viele beten immer noch, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, kann man machen, aber man muss bedenken, eigentlich ist es ja schon da. Man muss nur wissen, dass man Zugriff hat. Und es ist möglich, weil wir wiedergeboren sind. Und wenn wir unseren Glauben da reinsetzen, wird sich die Kraft des Reiches Gottes auch nach und nach immer mehr in unserem Leben offenbaren. Ich bin ja immer der Freund von Glaubensbekenntnissen. Ich hoffe, ihr habt das letzte Predigt nicht gleich wieder ins große Regal gestellt, sondern ihr habt es in die Tat umgesetzt und habt diese Bekenntnisse oder auch eigene Bekenntnisse biblisch grundlegend auch praktiziert. Weil sonst nützt es nicht viel, wenn man nur glaubt, aber nicht bekennt. Dann ist das bloß die eine Seite der Medaille, da wird es nichts. Also Glaube und Bekennen gehört dazu. Also man könnte jetzt auch zu dem Thema hier Bekenntnisse machen, wie zum Beispiel, ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Ich bin von Neuem geboren. Ich bin in das Reich Gottes hineingeboren und besitze die Bürgerrechte des Himmelreiches. Es ist mein Geburtsrecht. Deshalb kann ich die Herrlichkeiten des Reiches Gottes sehen, erleben und anwenden. Ich habe als Himmelsbürger die Kräfte des Geistes zur Verfügung. Ich bin aufgrund meines Glaubens gerechtfertigt. Deshalb wird mir auch Gerechtigkeit widerfahren. So zum Beispiel, ja, es ist ja nicht wortwörtlich immer so zu machen, aber sinngemäß. Aber was ich hier gesagt habe, ist, dieses Recht ist mein Geburtsrecht. Das ist wichtig zu wissen. Du hast ja dieses Recht nicht irgendwo erkauft, sondern du bist da hineingeboren in das Reich Gottes. Es ist dein Geburtsrecht, diese Dinge, die Kräfte des Reiches Gottes in Anspruch zu nehmen. Darüber sollte man mal nachdenken. Lass dir diese Botschaft vom Himmelreich nicht wieder stehlen, wegreißen. Wie Jesus auch sagte im Gleichnis vom Sämann, da heißt es hier Matthäus 13, 19, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Also der Böse kommt, eine teuflische Kraft, und stiehlt dir das Wort wieder. Aber das, was du heute hörst oder in der Bibel über das Reich Gottes liest, lass dir das nicht wieder stehlen, wegreißen von dir. Bewahre es in deinem Herzen. Da ist nämlich jetzt hineingesät. Und wenn der Boden passt, dann wird es in deinem Herzen verwurzeln und es wird Kraft entwickeln. Und es wird die Herrlichkeit des Herrn in deinem Leben freisetzen. Und das ist so wertvoll. Ich habe es vorher schon gesagt, wie der Schatz im Acker, das von dem Jesus gesprochen hat in Matthäus 13, 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Also ist ein Gleichnis. Das heißt jetzt nicht, jetzt müssen wir alles verkaufen wegen dem Reich Gottes. Nein, also er will darstellen, wie wertvoll das ist. Dieser Schatz ist scheinbar so wertvoll, dass er viel, viel mehr wert ist als das ganze Zeug, was er vorher hatte. Da hat sich gedacht, gut, das verkaufe ich jetzt, dann kaufe ich den Acker und dann habe ich viel mehr, dann bin ich reich, weil da ein so toller Schatz in diesem Acker verborgen ist. Und so ist es. Wir sind reich, wenn wir das Himmelreich zunutze machen können. Dann kann die Wirtschaft tun und lassen, was sie will, weil wir sind nicht mehr abhängig von der irdischen Struktur und Wirtschaft und Politik und sonst was, sondern wir sind da über dem Natürlichen. So wertvoll ist diese Sache mit dem Reich Gottes. Denk mal darüber nach und nimm diese Botschaft vom Reich Gottes an, wie es ein Kind annehmen würde, so einfach. Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Warum? Ja, sollen wir vielleicht so tollpatschig und so spinnert, wenn wir fast sagen, wie Kinder manchmal sind, sein? Nein, das ist damit nicht gemeint. Also wird der Vers oft einmal ein wenig, ins Lächerliche gezogen, wenn jemand ein bisschen Kasperltheater macht, dann heißt es, ja, wir sollen ja werden wie die Kinder, so ungefähr. Es ist nicht damit gemeint. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow, keinesfalls. Oh, wie soll ich jetzt werden wie ein Kind? So einfach, glaube ich, einfältig wie ein Kind. Ein Kind nimmt alles an, bare Münze. Darum ist auch das Problem so groß, wenn man ein Kind von klein auf was Falsches beibringt. Eine falsche Religion oder gibt keinen Gott oder strafenden Gott oder sonst was, weil das steckt da drin, weil ein Kind das so annimmt. Das ist dann ein Prozess, das wieder umzukehren. Als wenn ein Kind von Haus aus schon das Richtige gesagt wird, der richtige Same eingesät wird in sein Herz, dann wird als in diesem Kind dieser Same zu einem großen Baum. Ja, es wird was viel Frucht hervorbringt sein. Und er sagt ja auch, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, dann ist er der Größte im Reich der Himmel. Also eine Art von Demut ist da auch gemeint. Ja, die Stolzen, die Hochmütigen, wie toll, dass ich gerade bin. Und wie reich, dass ich bin. Und was ich alles weiß und kann. Und wie toll ich reden kann und so weiter. Das ist nicht selbst erniedrigt, sondern das ist Stolz und Hochmut. Und das kann ein Problem ausmachen, die Herrlichkeiten des Himmelreiches zu empfangen. Also werdet einfältig, demütig wie die Kinder. Dann wird die Tür zum Reich Gottes und seiner Herrlichkeit weit aufgehen. Weil die einfältigen Menschen, die können es am ehesten erfassen. Die hochgebildeten, schlauen, da kommt sofort der Verstand. Kann das überhaupt sein? Das geht doch gar nicht. Und blum, ob das, der hinterfragt alles, zweifelt alles an, der schlaue Verstand. Und der Einfältige, der nimmt es, wie es da steht, jawohl, super, toll, und dann funktioniert's. Darum sagt Jesus, glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Die Einfältigen, die nicht so schlau weltlich gesehen sind und so hochmütig und stolz, ihre ist das Reich der Himmel. Und der Herr hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1,13. Er hat uns hineinversetzt, hineingeboren in dieses Reich, wo Jesus der König ist, der Herr ist. Darum bekennen wir ja auch in der Wiedergeburt, dass Jesus unser Herr ist. Ja, wir gehen hin vor den Thron des Herrn und sagen, also, ich trete jetzt in dein Reich ein sozusagen, sei du jetzt mein Herr, mein Chef, mein Boss, mein König. Ich will dir dienen, ich will zu deiner Sache, zu deinem Machtbereich gehören. Ja, und das ist genau das, auf das, was drauf ankommt. Das Reich Gottes und das System dieser Welt, das passt nicht zusammen. Das ist eine ganz andere Sache. Ja, das Weltsystem, das baut auf menschliches Können und Wissen und Tun, auf menschliche Fähigkeiten einfach, auf Geld natürlich, sehr viel Geld oder Gewalt, Macht, immer die ganzen Militärmaschinerien und so weiter, Herrschaft und Religionen natürlich auch, so die Weltreligionen, die es ein wenig so gibt. Aber das Ganze ohne Jesus als König. Und dann funktioniert es nicht. Wenn Jesus nicht König ist, funktioniert es nicht. Im Reich Gottes läuft die Sache nämlich ganz, ganz anders. Im Reich Gottes geht es ums Dienen, um Gnade, um Liebe, um Barmherzigkeit, um Frieden, um Freude, um Gerechtigkeit, all diese wunderbaren Dinge. Das ist die Sache des Reiches Gottes. Und stell dir vor, die Menschen würden sich nach dem ein bisschen richten oder wären praktisch Himmelsbürger, dann bräuchte man die ganze Militärmaschinerie weltweit nicht. welche Ressourcen und Kräfte und Fähigkeiten da freigesetzt würden für andere wichtige, gute Dinge. Da wird so viel verschissen auf gut Deutsch mit diesem ganzen Militärzeug. Und wir bräuchten es nicht, weil die Menschen Liebesmenschen wären. Ja, so wäre es richtig. Der Herr sagt, Matthäus 20, 25 bis 28, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Genau das, was ich vorher gesagt habe. Aber unter euch, sagt Jesus, wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist es, wie das Reich Gottes funktioniert. Einander dienen, einander lieben, einander vergeben, barmherzig sein, dann funktioniert's. Und deshalb sagt Jesus, trachtet zuallererst. Ja, ich habe es ein wenig frei ausgelegt, diesen Vers Matthäus 6, 33. Trachtet zuallererst, vorrangig nach dem Reich Gottes, dann fällt euch alles andere zu. Dann kommt das Gute zu euch zu. Dann wird das Übernatürliche ins Natürliche übertragen. Dann fließt es über. Drum ist es bei Jesus so gewesen, weil Jesus hat es geklappt. Dann ist es einfach passiert, was er sagte. Er hatte das Reich Gottes demonstriert, weil es einfach da war. Also trachtet vorrangig nach dem Reich Gottes, dann fällt euch alles andere zu. Ich habe gestern, glaube ich, einen Vers gelesen, da heißt es, als Christ bist du kein Bürger dieser Welt, der versucht, in den Himmel zu kommen, sondern du bist ein Himmelsbürger, der seinen Weg durch diese Welt nimmt. Ja, hat einmal ein Prediger gesagt. Da ist was Wahres dran. Also wir versuchen nicht in den Himmel zu kommen. Wir sind bereits Himmelsbürger. Wir sind bereits hineingeboren in das Himmelreich. Ja, da ist unser Basis gelegt. Ja, und wir gehen aber durch diese Welt, um dieses Himmelreich zu demonstrieren, zu predigen, zu verbreiten und Menschen da hineinzuführen. Das ist unser Auftrag als Christen. Gut. Das war's jetzt heute schon. Jetzt wollen wir unseren Herrn preisen. Der Herr gehört gepriesen. Der Herr ist gut.
Dein ist das Glück und die Kraft. Dein ist die Kraft und Macht. Dein ist die Herrlichkeit für immer und ewig. Dein ist das Glück. Dein Friede, der ewig wird. Wenn der Herr allein regiert in seiner Majestät, wird niemals ein Ende sein, wird niemals ein Ende sein, wird in Ewigkeit sein Königreich bestehen. Dein ist das Königreich. Dein ist die Kraft und Macht, dein ist die Herrlichkeit für immer und ewig. Dein ist das Königreich, dein ist die Kraft und Macht, dein ist die Herrlichkeit für immer. Amen.
Dein Jesus, dein ist das Reich, du bist der Herr, du bist der König. Du sitzt auf dem Thron, Jesus. Du sitzt auf dem Thron Davids. Du bist der Nachkomme. Du bist der Sohn Davids. Du bist der Herr, Jesus. Halleluja.
Deine Liebe singen, sich mit dir vergleichen. Selbst himmlische Mächte fürchten dich, Herr. Der Himmel preist dich, Herr und Gott. Der Himmel preist dich, Herr und Gott. Niemand ist dir gleich, Herr. Du bist allmächtig.
Deine Treue umgibt dich, Herr, und deine Treue umgibt uns. Deine Treue umgibt uns, gerade jetzt. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Kraft, Herrlichkeit, die Treue Gottes. Die Treue Gottes zu Jesus, die Treue Gottes zu uns, die Treue Gottes zu seinem Wort, am Evangelium der Gnade, die Treue Gottes zu allen Verheißungen, die uns gehören in Christus Jesus. Du bist der Herr, Jesus. Dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, Jesus. Deine Liebe hört niemals auf. Deine Liebe hört niemals auf. Danke, Herr.